Aus Liebe zur Musik, der Schmitz Hi-Fi Podcast.
Hallo Yannick.
Hallo lieber Peter.
Und heute wieder über Entfernung. Ich sitze ganz gemütlich in meinem Keller, im Musikraum.
Und du bist... Im Podcast-Studio, diesmal alleine.
Ja.
Es ist noch sehr chaotisch hier. Wir haben noch viel zu räumen, denn wir hatten ja, wie wir alle wissen, letztes Wochenende das Event mit Katja Werker und dementsprechend steht hier noch ziemlich viel Zeug rum, das so langsam mal wieder rüber möchte.
Und weil das keiner sehen will und wir es auch nicht geschafft haben, die Kameras aufzubauen für diese Woche,
genau.
Entschuldigung dafür, haben wir einen reinen Ton-Podcast heute vor. Genau, aber es gibt aber trotzdem natürlich viel zu erzählen. Der liebe Christian liegt leider flach, deswegen können wir deswegen machen wir beide heute wieder. Ne? Aber wir sind ja, schon gut im Flow. Wir haben ja letzte Woche auch.
Eben drum.
Ich habe übrigens letzte Woche, vorletzte Woche schon bestellt, aber letzte Woche ist für mich ein Mojo 2 angekommen von Cord.
Ich habe mir den jetzt. Cooles Ding.
Gell? Dieser kleine Kopfhörerverstärker von Cord. Und deswegen hatte ich jetzt diebischen Spaß die ganze Zeit beim Zugfahren. Ganz lustig, ich habe ja immer noch diese alten P5 Bowers & Wilkins Kopfhörer, die so total runtergerockt sind. Aber solange die nicht kaputt gehen, also normalerweise sind die irgendwie gefühlt immer am Kabelbruch gestorben, aber ich gehe gar nicht so sanft damit um. Bisher laufen die aber immer. Also ist noch alles ganz.
Und sie klingen erstaunlich gut, gell? Dafür, dass das nur so On-Ear-Kopfhörer sind, die schließen ja gar nicht gänzlich ab, aber klingen wirklich super gut. Wenn du mir immer mal Sachen zeigst, ich habe gerade was gehört im Zug, muss mal hören. Wieder verblüfft.
Also da muss ich eine Lanze brechen jetzt für den Cord. Ich hatte immer den Dragonfly Kobalt. Und ich habe jetzt seit knapp 2 Jahren ja sehr, sehr viele Zugfahrten hinter mir. Und und dann wollte ich den Mojo ja immer umhaben. Jetzt habe ich mir den gegönnt. Und der ist ja jetzt auch nicht so teuer, ich glaube 399 oder was. Und im Verhältnis zu dem Audioquest irgendwie 150 Euro oder so. Mhm. Und trotzdem ist das ein gigantisch großer Schritt. Das macht richtig Bock. Ich merke jetzt richtig, dass ich keine Lust mehr habe oder dass ich es zu schade finde, damit Podcasts zu hören, weißt du? Weil dann ist der Klangeffekt so ein bisschen mau. Also deswegen habe ich jetzt auf die Mucke gehört wieder. war sehr schön, auch im Vorfeld zum Werker-Event war das cool. Aber da gehen wir gleich drauf ein. Es ist nur noch ein Monat bis zur High-End-Messe.
Oh yes, yes.
Wir haben wieder gebucht, ne?
Und wir freuen uns schon.
Hast du dir irgendwas vorgenommen dieses Jahr, wo du hin willst? Hast du irgendwas Spezielles im Auge?
Speziell noch gar nicht. Ich lasse mich da immer irgendwie sehr drauf ein, weil ich finde das cool, wenn man so rund geht und man Sachen entdeckt, von denen man vorher noch nichts gehört hat. Und dann hat man immer mal irgendwie so Überraschungen, von denen man vorher gar nicht wusste, dass man sich dafür begeistern lassen können würde. Und ich gehe da immer sehr unvoreingenommen über die Stände.
Wie letztes Jahr Lüngdorf zum Beispiel. Das war so ein Ding, wo man unvoreingenommen in dem Raum sitzt und denkt, huch, ist ja super komisch, ja.
Genau das, ja.
Ja, cool. Wir haben auch bisher.
Hast du dir was vorgenommen?
Gute Frage. Also, nichts Festes. Also, wir haben ein paar Termine schon wieder drin. Also, mit Gauda, Volker Specht habe ich jetzt telefoniert, mit Stromtank. Die Frau Demel hat angerufen. Da gehen wir natürlich hin. Freue mich wieder auf den Clear Audio Stand, weil ich den letztes Jahr so gigantisch fand.
Der war super.
Und ich habe eben gestern bei diesem Post von MBL habe ich dann nochmal richtig Lust bekommen. Die haben so ein Reel, ich habe das vorhin nochmal geteilt bei der Stories bei Instagram und Facebook. Die haben so ein ganz schickes Kurzvideo dazu hochgeladen, irgendwie über ihren Sound und so. Und dass es nur noch 30 Tage oder was sind bis zur High-End und so. Und dass man doch kommen soll in deren Raum. Und hatten auch, glaube ich, so ein paar Bilder drin von Jürgen Reis und so, von der Extreme natürlich und so. Und da freue ich mich schon tierisch drauf.
Eben drum. Also das natürlich für uns, aber ich glaube, für sehr viele High-End-Gänger so einer der Stationen, die man gemacht haben muss, weil es einfach eigentlich immer einer der bestklingendsten Räume ist.
Ja.
Und immer wieder beeindruckend, so ein Extreme zu hören. Und da werden wir auf jeden Fall, denke ich mal, alle hingehen.
Da freue ich mich drauf.
Und den Jürgen besuchen.
Und passend zum Thema ist auch letzte Woche von T&A die Symphonia angekommen. Und die Symphonia ist, da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen jetzt, ne, dieses Gerät, was in der 200er Range im Prinzip platziert wurde, jetzt aber als erstes All-in-One aus der Serie. Also alle kennen wahrscheinlich draußen den DAC 200 und die A 200 und so, MP 200, den Multiplayer. Und die Symphonia ist jetzt also quasi ein Vollverstärker mit dem Streaming-Teil, mit dem G3-Board von T&A, dem neuen. Da kam jetzt auch eine E-Mail letzte Woche, dass die Symphonia jetzt AirPlay 2 zertifiziert wurde von Apple. Bei Rune sind sie noch an der Zertifizierung dran, das ist noch nicht da. Aber ein wunderschönes Gerät, ne? Hast du gesehen?
Stand ja, super schön, super schön. Es ist ein bisschen breiter als die restlichen 200er Geräte, aber in der Höhe und der generellen Dimensionierung halt so gehalten, wie die 200er Serie ist, und ich finde es super schick. Sehr, sehr schön. Ich habe noch nicht reingehört, aber bin sehr gespannt, weil das natürlich auch immer Produkte sind, die man natürlich sucht, ne, die so ein bisschen die Alleskönner, die aber trotzdem einen sehr hohen qualitativen Anspruch haben, ja. Weil es ja doch oft schwierig ist, so alles in ein Gerät zu verpacken und dann einfach die Performance noch auf dem Niveau zu halten. Und da denke ich mal, dass T&A da auf jeden Fall sehr gute Arbeit leisten wird.
Ich habe mir das angehört mit Christoph und mit Thomas, als das Ding ankam letzte Woche. Und? Ich glaube, Freitag kam es an, da haben wir noch reingehört. Das war schon cool. Also ich bin noch nicht in Vergleiche gegangen mit anderen Geräten aus der All-in-One-Gattung. Deswegen kann ich noch nicht so richtig definiert sagen, ob es jetzt besser oder schlechter ist als die anderen. Aber das, was mich sehr überrascht hat, war, dass das so eine unglaublich luftige und offene Art hat im Bass. Also das spielt unheimlich frei auf im Bass, das Ding. Ganz interessant irgendwie so. Ja, ganz leicht irgendwie, aber schön, also war sehr, sehr gut, war sehr schnell, ist sehr, sehr offen generell im Ton. Wir haben gehört, Kev R3 Meter, also die Kompakte aus der 3er Range. Und davor hatten wir dran die Capello 80 von Gauda Akustik, und das hat auch beides sehr gut funktioniert. Muss ich sagen, also fand ich cool, ja. Ja, ich hatte cool. Letzte Woche noch eine Session, da wollte ich nachher vielleicht noch ein Wort drüber verlieren. Da hatte ein Kunde das war cool, der hat einen All-in-One von AVM gewonnen. 5.3er, glaube ich.
Ach, witzig.
Genau, und der kostete auch um die 9.000 Euro. Und den fand ich auch wirklich gut klanglich. Der hatte den dabei, wir sind gar kein AVM-Händler, aber das Ding hat gut geklungen. Und das jetzt über Strecke verglichen mit der Symphonia, war das sehr unterschiedlich, würde ich sagen. Die Symphonia war wahrscheinlich ein bisschen luftiger, freier, schneller. Der AVM war ein bisschen dichter, würde ich sagen, und wärmer abgestimmt, so vom Ton her. Aber fand beides sehr cool, ja. Müsste man mal seriös nebeneinander hören. Cool, ja. Ich komme auch deswegen auf T&A, wegen der High-End, um das nochmal zu sagen. Also das ist ja für mich auch ganz spannend, weil die Symphonia ist wohl eins der Geräte, die wir dann dort zeigen können bei T&A. Und ich werde ja dieses Jahr die ganzen Vorführungen machen für T&A an den Besuchertagen, an den öffentlichen Tagen, den Samstag und Sonntag. Also wenn ihr Lust habt da draußen, da dabei zu sein und ihr in München seid, dann freue ich mich tierisch, da bekannte und unbekannte Nasen zu sehen. Also kommt gerne vorbei und dann, ja, hören wir da ein bisschen Musik zusammen. Ich stelle da noch ein bisschen Programm zusammen mit dem Konrad Amft und so. Wird, glaube ich, eine coole Kiste. Genau. Und jetzt auf zum Werker-Event, oder?
Ah, sehr gerne. Ah, es war so schön. Ja, wo fangen wir an? Wir haben natürlich, das Event wurde von T&A auch gesponsert.
Ja.
Wir hatten eine sehr große und sehr gut klingende Kette. Also wirklich, also ich glaube, bis jetzt einer der bei uns im Raum am besten klingendsten Ketten zum Schluss stehen, die wir so bis jetzt hier hatten. Wir hatten die HV-Serie, viele schöne Geräte der HV-Serie, haben wir ja letztes Mal auch schon kurz drüber gesprochen gehabt. Wir hatten zwei A3000 Endstufen stehen. Eine davon haben wir sogar mit der PS3000 HV. Das ist die nochmal ein zusätzliches Netzteil, das wir nutzen können, um nur die Endstufensektion einer der Endstufen zu betreiben. Und hatten natürlich den PSD 3100 HV, den großen Player, reinen Streamer, und das an der Solitär 540.
Ja. Und wir hatten das, glaube ich, letzte Woche schon mal kurz beschnackt, ne? Ich hatte ja an dem Sonntag schon ein paar Vorführungen damit, also einfach, dann wird die mal dahin gerollt an dem offenen Sonntag. Und da war sie eben, ja, wie das dann schon ausdrückt, auf Rollen. Und das ist natürlich praktisch, das Ganze hinzustellen und so. Aber das war ja echt witzig. Wir beide haben uns ja dann hingesetzt und haben mal ganz in Ruhe, als der ganze Raum bestuhlt war und freigeräumt war, also für die Gäste bestuhlt war und freigeräumt war, haben wir uns ja dann wirklich ganz intensiv nochmal mit dem Sound beschäftigt. Und was ich ganz interessant fand, war, wie groß der Schritt war, diese ganz massiven Spikes, die dabei setzen, als wir die drauf gemacht haben, ne? Das war ein gigantischer Schritt, gerade im Bassbereich, weil vorher war die so ein bisschen fett im Bass bei uns im Raum, war die so ein bisschen undefiniert unten rum und auch ein bisschen schwierig zu handeln so. Wir haben dann hinten diesen Schalter umgelegt auf minus 1,5 dB im Bassbereich, dann wurde es ein bisschen besser. Aber dann die Spikes, die waren ein Riesenschritt da, ne?
Ja, das war wirklich einer der ausschlaggebenden Punkte, dass es wirklich dann auch gelockt hat im Raum.
Ja.
Und was ich auch sehr spannend fand, war tatsächlich das Netzteil, was das dann nochmal ausgemacht hat. Wir haben dann auch überlegt, also vielleicht kurz vorher, wir haben horizontales B-Amping betrieben. Das heißt, eine Endstufe hat sich nur um den Tiefton gekümmert, die andere Endstufe hat sich für den Hoch- und Mittelton gekümmert. Und dann hat sich natürlich die Frage gestellt, welcher dieser Endstufen spendieren wir jetzt das zusätzliche Netzteil? Dann hat sich tatsächlich herausgestellt, es tut dem Bass sehr gut, wenn wir einfach noch mehr Kontrolle haben, noch mehr Strom zur Verfügung haben, um diesen Bass kontrollierter zu kriegen. Und genau diese Maßnahmen haben dann echt dazu geführt, dass wir einen sehr definierten Bass hatten, wo wir vorher tatsächlich gedacht haben, oh, wir das in den Griff kriegen. Aber dann kriegt man tatsächlich doch die Werkzeuge von T&A an die Hand, dass man das tatsächlich sehr individuell gestalten kann. Und das hat wirklich hervorragend gut funktioniert.
Ich fand das auch interessant. Also ich weiß gar nicht, ob es in einer anderen Konstellation, wenn der Bass jetzt nicht so ausladend gewesen wäre wie in unserem Raum, wobei der Raum auch normalerweise nicht besonders kritisch ist im Bass, deswegen glaube ich schon, dass die Box das einfach so an sich hatte, ohne die Spikes. Nur man hat eigentlich war es ein bisschen schade, aber ich hätte es gerne mit zwei Netzteilen noch gehört, auch oben im Hochmittelton-Bereich ist es ja auch einen kleinen Tod dann gestorben, als wir das dann entfernt haben, das Netzteil, und dann auf den Bass gegangen sind. Aber der Unterschied war wahrscheinlich, also definitiv finde ich jetzt, mit den Möglichkeiten, die wir hatten, war das Netzteil im Bass besser. Also war der Mehrwert größer und dann war es ja safe, dass wir sagen. Wir haben die Quellen noch gespielt mit dem Stromtank Quantum 2500er, haben wir doch ausgestattet. Also quasi PSD. Und er hat für die Katja hat im Podcast, das läuft ja unter unserer Reihe, quasi Künstler und Künstlerinnen legen auf. Und dann legen die Künstler ja auch in der Regel Songs auf. Jetzt hatten wir es immer Concerto Köln schon. Und bei Katja wussten wir jetzt auch nicht, wie sie die Tondateien jetzt mitbringen, also welchem Tonträger, ob das jetzt gestreamt wird, die Tracks, die sie ausgewählt hat, oder ob wir die auflegen oder einlegen. Und deswegen haben wir dann kurzfristigst zum Streaming PSD noch einerseits den großen Innovation Schallplattenspieler von Clear Audio aufgebaut auf dem Stand mit dem Unity Tonarm und dem Universal Jubilee MC-System, dem ganz großen Anniversary.
Diamond Jubilee.
Und dann halt zum CD-Spielen haben wir den MP noch daneben gestellt. MP 3100 HV.
Yes.
Das waren aber für alle, die jetzt aufgepasst haben, ne, PSD 3100 HV Vorstufe hat nur einen analogen Eingang. Und da kam es dann zu dieser Krux, dass wir quasi den MP 3100 gar nicht mehr analog verbinden konnten mit dem PSD, sondern dann mit einem Diamond-Koaxialkabel SPDIF von AudioQuest an den koaxialen Eingang gegangen sind. Und deswegen konnten wir keine SACD-Tonspur mehr abspielen, weil wir ja kein DSD über SPDIF rausgeben können. Ist jetzt ein bisschen nerdy, aber sehr nerdy, aber sorry dafür. Aber das war auf jeden Fall trotzdem witzig. Also es hat einen diebischen Spaß gemacht, die Kette zu hören. So.
Ja. Und ich fand es jetzt dieses Mal auch spannend, dadurch, dass wir ja einen Linienstrahler beziehungsweise auch ein Line Array in dem Mittelton haben. Wir bündeln ja mehr und dadurch hatten wir einen größeren Hörabstand, als wir ihn sonst in diesem Raum auch spielen. Und das war jetzt das erste Mal so, dass wir wirklich gute 3,50 Meter von den Lautsprechern entfernt saßen und auch wirklich tief im Raum. Und das war für mich sehr spannend, dass wir gerade durch diese Bündelung, also wir haben einfach eine vertikale Bündelung, sodass wir weniger Einflüsse der Deckenbodenreflexion haben. Erstaunlich, wie gut das dann auf so eine Entfernung funktioniert. Das ist ja genau dafür gedacht, um auf Entfernung mehr hören zu können. Gerade für große Räume. Und das ist total spannend, wenn man so einen großen Abstand zu der Schallquelle, zum Lautsprecher hat, wie schön sich dann das Klangbild im Raum eröffnet. Das hat unglaublich gut geklungen.
Und trotzdem war, das fand ich auch schön, als wir dann hin und her geschoben haben und so, auch wieder mit dem Laser die Abstände gemessen haben, ne? Wenn dann die Abstände genau stimmen von der Box zum Hörabstand und so und mit dem Winkel natürlich schon ein bisschen spielen, dann hatten wir trotzdem im Endeffekt an der Mittelachse der Sitze eine sehr realistische Größenabbildung, fand ich. Ne? Also es war jetzt eben nicht riesig oder so, wie oft bei großen Lautsprechern, ne? Sondern es war umrissen. Es ging auch Pegel wie die Hölle und es war null scharf. Also es war dynamisch, sehr, sehr gerade obenrum, ne? So Gitarren reißen und so, einfach nochmal ein ganz anderer Ton, als wir den sonst hier haben, weil es halt ein Magnetostat Hochtöner ist. Entschuldigung nochmal dafür, ich habe letztes Mal irgendwann Elektrostaten gesagt und da habe ich dann morgens direkt ein paar Kommentare zu gehabt. Nein, ich weiß, das ist es ist kein Elektrostat und der wäre aktiv zu betreiben. Ein Magnetostat ist ein passives System. Mir ist das alles klar. Ich habe das bei den Kopfhörern ja auch alles schon mal durchgenommen von T&A und genau detailliert erklärt. Da könnt ihr es euch nochmal anschauen. Aber das war sehr, sehr spannend, fand ich, ja. Und jetzt, dann habt ihr, also erstmal, Kolja hat natürlich wieder Licht aufgebaut und zwar in einem geisteskranken Ausmaß. Also der hat ja wirklich den kompletten Laden da in einem, ja, ich würde sagen, in einem knalligen Rosa, Violett, ausgemalt. Das sah spektakulär aus. Und auch die Beleuchtung natürlich für die Session, für die Musik und eben für den Podcast hat er gemacht. Dann gab es wieder drei Kameraperspektiven für Katja, für mich dann und die Frontale. Und dann hast du mit Christoph noch ganz, ganz viel am Ton geschraubt. Und das war sicherlich einer der wichtigsten Punkte in der ganzen Session. Das war ein Hammer.
Genau, es war ja, letztendlich ging es ja auch um ein Live-Konzert neben des Podcasts und neben der Anlage. Katja Becker hat auch live gespielt. Da wollten wir uns natürlich auch um einen guten Ton kümmern. Sie hat jetzt nicht über die T&A gespielt. Wir hatten extra vom Christoph so eine kleine PA da, vom QSC. Die klingen auch wirklich hervorragend, die Lautsprecher, und haben uns da wirklich viel Mühe gegeben im Vorfeld, dass dann das Konzert und der Klang dann auch natürlich dem Anspruch, den wir an unsere Hi-Fi-Ketten immer legen, dass der dem auch so ein bisschen gerecht wird. Und das ist natürlich gerade live immer mit ein paar Schwierigkeiten verbunden, gerade wenn man dann noch Monitoring hat. Also die Künstler möchten sich gerne auch selbst hören. Und wenn jetzt der Schall über die Haupt-PA, also über die Hauptlautsprecher nach vorne spielt, dann ist es ganz oft für Künstler schwierig, sich dann selbst noch wirklich wahrzunehmen, wenn man nur noch so einen zurückgeworfenen Schall von der Hauptanlage kriegt, der aus dem Raum wieder zurückkommt. Und was man dann macht, ist, man gibt dem einzelnen Künstler dann einen dezidierten Lautsprecher, der meistens vor ihm liegt und zu ihm strahlt und zu ihm gerichtet ist. Und darüber kann ich ihm dann einen eigenen Monitormix machen, so sagt man dazu, so dass er sich wieder gut versteht oder dass er den anderen Künstler dann noch hört, dass man die Gitarre wieder hört, dass man seine Stimme besser versteht. Aber das führt dann wieder zu dem Problem, dass diese Schallquelle natürlich auch in die Mikrofone wieder einstrahlt. Und dann erzeuge ich so eine kleine Schleife, die unter Umständen zu mehr Problemen führt, als dass sie welche beheben würde. Und das war dann für uns natürlich ein großer Fokus da, das so gering wie möglich zu halten, diese Störquellen, diese potenziellen Störquellen.
Genau. Also das hat mich sehr gut geklungen. Das war Wahnsinn. Also wirklich, das haben auch so viele Gäste gesagt. Auch nochmal liebe Grüße an alle, die da waren. Also ich glaube, also da waren wirklich, also durch die Bank weg, eigentlich alle froh mit dem Sound. Ich habe da keinen einzigen gehört, der da irgendwie nicht begeistert war vom Sound. Wir waren, ich fand, das war wirklich so Stockfish live.
Also das
war richtig cool, ja. Ja. Dann war ja mit Katja auch der Ian Melrose dabei. Und auch nochmal ein Riesenlob und Dank an ihn. Also das war großartig. Der hat da zwei Tracks auch alleine noch gespielt, als Fingerpicker-Gitarrist.
Und aber waren wunderschön, ja.
Also ja, das war schon Gänsehaut im Studio. Ich habe noch zu irgendeinem Gast gesagt, und das auf meiner Party. Da konnte man doch mal stolz sein, das war richtig cool. Also was die da rausgerockt haben, das war ein Knüller. Und auch unser gesamtes Team, da nochmal danke an alle aus dem Team, da haben alle an einem Strang gezogen und das war sehr, 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 sehr cool. Das hat sich sehr gelohnt. Wenn ihr da Interesse dran habt, einerseits der Podcast, wir versuchen den nächste Woche Donnerstag hochzubekommen. Da ist natürlich, könnt ihr euch vorstellen, sehr, sehr viel zu tun für uns alle noch. Also Ton ist noch nicht gemixt, also vom Podcast im Endeffekt. Die Bilder sind natürlich noch nicht bearbeitet etc. Wir mussten noch Zwischenbilder drehen für einige Sachen. Das seht ihr dann, wenn ihr das Video schaut bei YouTube, falls ihr es da verfolgt. Also nächste Woche Donnerstag sollte es hochgehen. Und ja, und wenn euch generell so ein Event mal interessiert, dann ihr könnt uns ja auch einfach gerne mal mailen, dass wir euch, wenn ihr Lust habt, beim nächsten Mal bei sowas dabei zu sein, da steht noch nicht fest, wann das ist. Wir werden das sicherlich mal wiederholen und wenn ihr da auf die Liste wollt, dass wir euch einladen, dann könnt ihr uns gerne Bescheid sagen, weil wir haben immer nur sehr wenig Plätze und ja, und das ist wirklich schön, also es sind immer ganz, ganz tolle Abende und man kann auch danach noch ganz viel schnacken. Was mir auch einen diebischen Spaß gemacht hat, war dann danach natürlich, weil Ian und Christoph haben dann plötzlich noch ohne PA dann wieder, also so richtig unplugged, ja, live gemuckt, ne, so ein bisschen rumgejammt. Und dann hat sich noch Biber Hermann dazu gesellt. Das war ja auch ein Knüller, ne, dass er da war.
Mega, ja, mega.
Ich kannte ihn gar nicht. Biber Hermann, schaut euch den mal an. Ein ganz, ganz fantastischer Blues-Gitarrist, ein Deutscher. Wohnt sogar gar nicht so weit weg, im Hunsrück von unserem Laden weg. Und der hat vorher noch so eine, also die Katja hatte den als Gast angemeldet. Und da kam der noch vorher zu mir, hat eine Karte gekauft und ich kannte ihn halt nicht, ne, nichts dazu gesagt und irgendwann während des Abends kam der Gerd, liebe Grüße, ein ganz lieber Kunde von uns, der viele Konzerte besucht und so, zu mir, ey, da hinten, da sitzt doch der Biber Hermann, da war ich doch schon, wie viele Konzerte gucken, das gibt's doch nicht, da sitzt doch der Biber Hermann, keine Ahnung, wer.
Ja, und er wird übrigens von Sonoro gesponsert.
Ey.
Auch. Total abgefahren, ne?
Super witziger Zufall, oder? Dann, genau, der hat mir nachher eine CD noch in die Hand gedrückt, so ein Flyer, und auf dem Flyer ist dann so ein Sonoro Cover drauf, also so das Logo drauf. Und also voll witzig. Und also ich habe auch jetzt so ein Flyer, wo die ganzen Auftritte drauf sind von ihm. Und ich keine Ahnung, der Mann hat irgendwie gefühlt 60 Auftritte dieses Jahr, also Wahnsinn. Und also auf jeden Fall übelst viele. Und auch super sympathischer Kerl. Ja, und dann haben die auf jeden Fall noch ein bisschen rumgejammt. Habe ich meine Gitarre noch geholt hinten. Dann hat der Biber und der Christoph und der Ian noch ein bisschen gespielt. Und ich habe mich nachher noch ein bisschen dazugesetzt. Und dann haben wir, meine Frau war da, die Maria, ne, da haben wir noch ein bisschen gesungen nachher. Und war ein sehr schöner Abend.
Das war schön. Das war richtig schön.
Hat richtig
Spaß gemacht. Das hat es total abgerundet, weil dann natürlich noch mal alles so noch näher zusammenrückt. Und ja. Und dann halt einfach noch handgemachter wird, ne? Und vor allen Dingen, was ich halt schön finde, wenn man aus sich heraus spielt und einfach so spontan Dinge entstehen. Und das finde ich total schön. Und Christoph ist ein begnadeter Percussionist.
Ja.
Ja. Wahnsinn, was der aus dem Cajon rausholt. Ah, es war sehr, sehr schön.
Auch schön. Ja. Ich finde das so toll, immer dabei ins Gesicht zu gucken, wenn er da Cajon spielt. Ne? Also wie ein kleines Kind. Also so total begeistert nach all diesen Jahrzehnten, die der da Schlagzeug schon spielt. Mega gut, ja. Ja, also so viel zum Event. Den Rest erfahrt ihr dann im Podcast nächstes Mal. Genau. Ich wollte noch eine kleine Sache erzählen und du hast auch noch eben was ganz Spannendes aufgebaut, ne?
Ja, ich habe gerade eben, wo fangen wir an? Du hast ja gestern eine C2300 ausgeliefert.
Vorgestern, ja.
Was,
ja, Montag, genau. Ist mir Mittwoch, wir drehen heute am Mittwoch, genau.
Genau, und hast eine 2120 mitgebracht, also eine Accuphase-Vorstufe, ein Vorgänger von der 2150, die ja auch ausgelaufen ist. Die 2300 ist der Ablöser dieser Vorstufe. Mhm. Die hast du mitgebracht und ein Kunde hat dich kontaktiert, der Interesse an einer Endstufe hat. Und explizit hatte er Interesse an einer A48, die ist ja natürlich mittlerweile ausgelaufen und jetzt kommt ja der Nachfolger, der A48S. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob man auf die A48S warten möchte oder ob man nicht vielleicht doch auf eine P46 geht, wegen einfach der Leistung. Und was ja sehr interessant ist, dass der E800S eine Endstufensektion hat, die vom Aufbau der A48S sehr ähnelt. Und jetzt können wir halt hingehen, dass bevor die A48S auf dem Markt ist, das einfach mal grundlegend zu vergleichen, wie so eine Class A Endstufe klingt im Verhältnis zu einer AB, indem wir die 2120 nutzen, um diese zum einen mit der P46 zu betreiben, zum anderen aber haben wir die Möglichkeit, in den Main-In des E800S zu gehen, um nur die Endstufe zu betreiben.
Jetzt wirst du genauso nötig wie ich vorhin.
Ach Gott, verrückt. Auf jeden Fall habe ich das gerade eben aufgebaut und auch schon mal ein bisschen reingehört. Und es ist sehr spannend, was da passiert. Und auch nebenbei noch ein E800 aufgebaut, also den Vorgänger des E800S, um auch das mal zu vergleichen, was so ein, dann der Vollverstärker macht. Ja, genau. Und da kommt gleich ein werter Kunde vorbei und dann hören wir uns das zusammen mal an. Ich habe schon so ein bisschen meinen Eindruck. Ich bin gespannt, was der Kunde dann dazu sagen wird.
Du hast vorhin gesagt, die P46 mit der 2120 hat dich nicht begeistert. Was hast du furchtbar quasi, ne?
Ja, genau. Das hat lustigerweise überhaupt nicht funktioniert. Also ich war nicht. Also das Ding ist ja, man wächst ja mit einer Marke. Und jetzt ist das so, dass das Akkuface ja er hat so seine Zyklen, in denen dann die Produkte überarbeitet werden. Und dann ist es ja so, man denkt, also es gibt ja immer viele Meinungen, dass wie soll denn da noch irgendwie Entwicklung stattfinden? Ja, ja. So ein Verstärker in den 80ern ist ja dasselbe wie ein Verstärker heute, das ist ja vom Aufbau nichts anderes. Aber das, wenn man sich das dann anhört, ist es ja oft doch nicht so. Und das hat schon alles so seine Gründe, ne? Also wenn man sich allein so die Entwicklung, was so Dämpfungsfaktoren angeht, irgendwie was so dann die Kontrolle des Lautsprechers angeht, da hat sich sehr viel getan. Die Lautstärkeregelungen in den Vorstufen ist ein ganz großes Thema bei Akkuface. Und man merkt einfach, wenn man dann die neueren Geräte so gewohnt ist, und mit denen gewachsen ist. So die 2120 habe ich vorher noch nie gehört. Wobei doch einmal bei dem Kunden, wo wir dann, der jetzt die 23.0 hat, stimmt. Da habe ich sie schon gehört. Ja. Aber hatte keinen Vergleich.
Ja.
So, und jetzt das im direkten Vergleich zu setzen mit natürlich neuen Technologien, mit der ganzen neuen Produktpalette von Akkuface, dann hört man einfach, wie deutlich Schritte sein können, in einer Marke selbst.
Ja,
und das macht Akkuface einfach großartig. Also es ist total abgefahren. Und ja, also mit der P46 und der 2120, das klang extrem kühl und analytisch und schon fast irgendwie ein bisschen anstrengend. Mhm. Und bin dann in den Main-In des E800S gegangen, sodass wir dann halt nur die Endstufe des E800S bespielt haben. Also war sofort ein ganz anderer Sport. Also es war viel seidiger, viel sanfter, viel konturierter. Aber man hat trotzdem noch lustigerweise dieses Überspitzte der 2120 durchgehört.
Ja, ja, genau.
Glaube ich. Und dann mal den E800S alleine spielen lassen und dann geht einem die Sonne auf, so gefühlt. Und das war sehr spannend. Und das werden wir gleich auch nochmal vergleichen, weil das werden wir einfach auch ganz neutral uns nochmal anhören, weil letztendlich natürlich der Kunde entscheidet, was ihm gefällt.
Es ist ja auch im Verhältnis die günstigere Kette, jetzt also 21,20 ist gebraucht. Ich weiß nicht, da steht auf jeden Fall eine 3 vorne, ich weiß nicht genau, was sie kostet. Eine P46 ist ja unter 9. Und das ist auf jeden Fall jetzt auch ja, man muss ja immer Preis-Leistung halt noch sehen. Ne?
Genau, absolut.
So, ansonsten finde ich ja die neue P46 grundsätzlich super geil. Also mit der C23.0 finde ich es den Hammer. Das schon so. Ich fand auch also der Schritt war super krass beim Andi, wo ich war mit der C23.0 dann am Montag eben. Da haben wir uns extra nochmal die 2120 angehört. Der hat ja eine 801 D4 in dem Raum stehen und zwei P7300er als Bridged-Modus. Also richtig Leistung. Und dann haben wir richtig laut.
Mega.
Dann haben wir richtig laut Yellow zum Beispiel gehört. Und Jean-Michel Jarre haben wir gehört. Als Platte, als Platte, so eine ganz alte. Und das war okay, aber es war so ein bisschen. Ja, im Verhältnis jetzt, sagen wir es mal so rum, wenn die 23er dran war, dann wurde alles halt viel plastischer, es kam viel weiter vom Speaker raus, nach vorne, nach hinten, es war alles umrissener. Du hast auf ganz andere Dinge im Soundspektrum gehört, also ne, dir sind andere Effekte aufgefallen, auch bei Yellow gerade, ne, wenn auf dem Album ist auch eine Frauenstimme drauf, und das war ach, die war plötzlich so schön, da habe ich da gesessen, ich hatte einfach, also ich hatte direkt Gänsehaut bei der 23.0, das war richtig cool. Und wir hatten einen diebischen Spaß dabei. Hammer. Und er hat mir auch gestern nochmal geschrieben, dass er sehr, sehr zufrieden wäre, dass das auf jeden Fall der richtige Schritt war.
Ja, ja. Hammer.
Ich habe gestern, das wollte ich noch erzählen kurz, ich habe gestern erstens ganz viele E5000er geschleppt zur Probe, also einen ausgeliefert, furchtbar, einen ausgeliefert, irgendwie in, weiß ich, dritten Stock, liebe Grüße an Alex, und dann habe ich einen zum Klaus gebracht zur Probe, in E4000 und E5000. Das war ganz witzig, weil Klaus hat einen E700 und hat ganz, ganz, ganz kurz letzte Woche einmal den E700 und den E4000 oder ganz, ganz kurz den E4000 einmal gehört bei uns an einer Capello 80 von Gauda und hat wirklich nach 3 Sekunden, kein Witz, sagt er nach 3 Sekunden, das ist ja der Hammer, weil er sucht da eigentlich Lautsprecher. Sagt, das ist der Hammer. Sag ich, okay, dann hatte ich aber Thomas schon geschickt, sag ich, besorg mal bitte gerade noch den E700, weil den hatte er ja schon, der Klaus, dann können wir die da dran hören. Und dann war er so ernüchternd. Und da war ich so überrascht, weil, okay, also weil E4000 ist für mich jetzt nicht der bessere Verstärker zum E700 in der Regel. Ne? Und dann hat er mich angerufen jetzt die Tage und sagte, ja, können wir die mal hören, nochmal bei mir? Und sag ich, ja, klar, aber dann lass uns den E5000 auch hören. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, E4000 ist natürlich irgendwie gefühlt dynamischer oder so, wenn du so ein Aldi Meola-Sachen hörst oder so, ne, Gitarren, schnell, Konzertgitarre, dann ist der vielleicht cooler, weil er dynamischer wirkt. Aber ich würde sagen, in den meisten Fällen hat der E700 schon einfach schöner geklungen und trotzdem also feiner, weniger nervend, also ruhiger, das war schon besser. Und deswegen wird es auch eh kein E4000 jetzt da werden. Der Klaus hat eine 702 S3 Signature, ne, S2 Signature in ganz dunkelblau. Und da hat ihm so ein bisschen oben die Kontur gefehlt. Er sagte die ganze Zeit so ein bisschen, also die hohen Töne werden ihm zu dumpf, verrückterweise mit der Kombi, ne? So ein bisschen zu zurückhaltend alles, so ein bisschen nicht spritzig genug. Und dann hatte ich genau deswegen mitgenommen ein Stromkabel. Und zwar von Stockfish Records, weil das bei mir zu Hause, das haben wir jetzt ja ganz viel verkauft, aber bei mir zu Hause war das zu offen und zu hell. Zumindest mit dem E470 damals, also letztes Jahr, bei mir in der Kette. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht matcht das und habe das mitgenommen. Das wollte ich jetzt nur erzählen. Das war so cool. Der hat einen DC-Blocker von, wie heißt die Marke?
Audiolab?
Nee, diese blauen Kabel aus Dänemark oder wo. Wie heißt die nochmal? Silentwire? Glaube ich, Silentwire, glaube ich. Na, auf jeden Fall hat er diese blauen, also Stromkabel auch dran gehabt. So, und dann eben dieses Stockfish-Kabel dran. Und das war ein gigantisch großer Schritt. Auch nachher mit dem E5000 haben wir es nochmal gehört, das Kabel, sein Kabel dran am Ende. Und da hatten wir so eine Blues-Nummer drauf am Ende. Und da war vor allen Dingen Dynamik so eingeschränkt mit dem seinem Stromkabel, das war voll abgefahren. Und er sagte auch, er hätte sich nie vorstellen können, dass ein Stromkabel so einen Unterschied macht, weil das Stromkabel war jetzt nicht günstig, was er hat. Das kostet so 300 Euro oder was. Und das, was ich dabei hatte, liegt so bei 680, dieses AC Pro. Aber das war so ein toller Unterschied in der Kette. Da war es halt positiv, dass es so geöffnet hat. Ja, gibt jetzt noch keine Entscheidung, ob er das kauft oder nicht und so. Aber es war eine sehr lustige Session, war sehr lehrreich.
Ja, spannend.
Mein Rücken hat heute Morgen auch gesagt, ja, war sehr spannend. Oder gestern Abend im Bett noch.
Ja, genau. Mach mal eine Pause.
Aber jetzt alles gut. Genau. Ja, Janik, dann kommen wir zu den Tracks, würde ich sagen. Von denen du hier gleich deine Vorführung hast. Magst du anfangen?
Oh ja, gerne. Ich habe heute mitgebracht Cannonball Adderley mit Bill Evans zusammen von dem Album Know What I Mean. Und zwar gleich den ersten Titel Waltz for Debbie. Und meines Erachtens eins der schönsten Klavierintros, die ich jemals gehört habe. Einfach wunderbar. Einfach mal reinhören. Es ist total, total malerisch und total schön. Ich bin sowieso ein Bill Evans-Fan. Einer der grandiosesten Jazzpianisten, finde ich. Super Nummer. Und Cannonball Adderley, finde ich, spielt immer sein Herz aus.
Alter Sachs, super, Alter Sachs, ja, mega.
Yes.
Ich habe, passend zum Thema Biber Hermann dabei, weil ich mir natürlich jetzt im Zug halt schon die Alben angehört hatte, die er so da gemacht hat. Und ich habe jetzt bei Kubus nicht das Aktuellste gefunden, das hat er auch direkt gesagt. Kubus Tidal, Spotify ist es nicht drauf, das Neue, zumindest noch nicht. Das hier heißt Grounded, Track ist Rain of Love, aber ich fand das ganze Album ist sehr, sehr gut, ist halt richtig handwerklich super gemachter Blues, aber gute Texte und eine ganz tolle Stimme. Sehr virtuoser Gitarrist, aber vor allen Dingen auch abwechslungsreich dafür, dass das nur eine Gitarre ist. Manchmal eine Mundharmonika dabei, auch vom Fingerpicking und so, von dem Beat-Gestaltung mit dem Walking Bass und so manchmal. Sehr cool. Hat mir gut gefallen.
Hammer.
Yes. Hammer. So, Erik, dann wünsche ich dir noch eine schöne Vorführung gleich und allen da draußen viel Spaß beim Musik hören.
Macht's gut, Leute.
Ciao, ciao.